SWR 2 Zeitgenossen.
Ihre poetischen Fotos, Bücher und Filme über das Leben in der Sahara sind beeindruckend. Ihre Porträts der Wüstenmenschen berührend. Desiree von Trotha erkundet seit 30 Jahren die Welt der Tuareg und engagiert sich für ihre uralte, bedrohte Wüstenkultur. Die Hälfte des Jahres lebt sie unter den Sahara-Nomadinnen und Nomaden, als Chronistin und Freundin, als Wüstenreisende, Fotografin, Autorin und Filmemacherin, als mutige Aussteigerin und Wanderin zwischen zwei Welten. Herzlich willkommen bei SWR 2 Zeitgenossen, Frau von Trotha.
Dankeschön.
Welche Attribute passen Ihnen und welche ärgern Sie womöglich? Sehen Sie sich als Aussteigerin, was ja auch nicht untypisch deutsch wäre?
Nee, als Aussteigerin sehe ich mich überhaupt nicht. Ich komme aus einer sehr heilen Familie, herrlich, und bin auch in dieser Großfamilie, aus der ich komme, mit allen Cousins und Cousinen und Onkeln und Tanten gut eingebettet. Und es gibt überhaupt keinen Grund für mich auszusteigen. Ich sehe mich als freiheitsliebender Mensch.
Und Wüstenfan?
Nee, auch dieses Fan. Die Wüste ist, finde ich, zu ernst, als dass man das Wort Fan verwenden könnte. Also ich habe mal geschrieben, die Wüste ist ja oder nein, es gibt kein Vielleicht und manchmal Wunder.
Was meinen Sie mit Wunder?
Naja, dass dann, wenn ein Auto, das ist uns ja schon passiert, dass wir plötzlich ein Auto in der Wüste entdecken, wo die Menschen seit 4 Tagen gestrandet sind und auf 500 Kilometer kein Brunnen ist. Und wenn wir nicht gekommen wären, dann wären die Menschen tot. Wir haben auch mal eine Karawane gefunden im Sandsturm. Und die dabei waren, die Tiere abzuladen, dass wenigstens die Tiere heil noch zu 2/3 normalerweise die Menschen erreichen. Und die Karawaniers waren bereit zu sterben. Und wenn wir nicht vorbeigekommen wären, dann wäre es das gewesen.
Also ziemlich dramatische Geschichten. Sie sind vor kurzem aus dem westafrikanischen Land Mauretanien zurückgekehrt. Dort haben Sie in der Hauptstadt Nouakchott in einer Galerie eine Ausstellung eröffnet, ungewöhnlich in diesen Zeiten, wo die Kultur ja fast überall pandemiebedingt brach liegt. Wie kommt's?
Das war eine Ausstellung, die eigentlich für 2019 geplant war. Und wir haben auch beschlossen, erstmal mit meiner Galerie abzuwarten und zu gucken, wie sich die Sache entwickelt. Nun hat sich aber die Corona-Situation in Mauretanien in 10er-Potenzen entwickelt und insgesamt sind sie unter 500 Toten seit Anbeginn der Pandemie. Und es ist sowieso eine nomadische Bevölkerung, die mehr Abstand hält als wir, grundsätzlich mal. Man umarmt sich nicht und man hält auch beim Reden mehr Abstand. Also kam das den Corona-Regeln sehr entgegen und wir haben natürlich keine richtige Vernissage gemacht, sondern von guten Freunden ein erstes Begehen der Ausstellung. Und da war Maskenpflicht ganz einfach auch oder Turbanpflicht, je nachdem, ne?
Sie bringen ja Ihre Fotografien und Filme gerne zurück an den Ursprungsort, zu den Menschen, die Sie auch darstellen. Wie war jetzt die Reaktion in Mauretanien auf Ihre Ausstellung? Ich glaube, die 4. in dem Land?
Die Reaktion war doll und wir haben auch sehr gut verkauft, was ja auch nicht so ganz unwichtig ist als Künstlerin. Und die Mauren waren sehr gerührt, wie ich ihre Wüste gesehen habe, denn diese Ausstellung war hauptsächlich Landschaft, dünne Landschaft und einige Fotos mit Kamelen und ein einziges Bild von 2 Frauen von hinten, die über eine Düne im Wind gehen. Und es war berührend, also die persönlichen Gespräche.
Also die Reise war nicht anders als vor Corona oder war sie doch ein bisschen beschwerlicher?
Nee, überhaupt nicht beschwerlich. Also Mauretanien ist jetzt Gott sei Dank eines der stabileren Länder oder man kann auch sagen, die sind sehr stabil im Moment. Aber wenn ich in den anderen Ländern reise, die Gegebenheiten für die Menschen sind dort so schwierig, dass selbst Corona, so schwer das für uns hier ist, im Vergleich zu dem, was die Menschen dort erleben, doch leider auch lächerlich ist.
Wieso lächerlich?
Weil wir haben Abstandsbeschränkungen, wir haben Ausgehsbeschränkungen etc., aber wir haben keinen Krieg. Wir haben keine Kinder, die jahrelang nicht in die Schule gehen können. Wir haben keine Kinder und Erwachsene, die ermordet werden. Wir haben keine Zivilbevölkerung, die nicht von A nach B fahren kann, um auch Handel zu treiben, was sie brauchen, um was einzunehmen, weil dort überall Überfälle von Banditen oder Terrorgruppen sind. Ne? Also das sind schon sehr andere Realitäten oder Hungersnöte etc. etc. Mhm. Wir haben Elektrizität, wir haben Wasser.
Ja. Wie riskant ist es denn für Sie, im Gebiet der Tuareg zu reisen als weiße Europäerin. Man hört ja gelegentlich von Forschern aus Europa oder Touristinnen, die entführt werden. In Tunesien, wo ich seit 2009 unterwegs bin, in diesem relativ überschaubaren Gebiet am Nordrand der Wüste, ist es kein Thema. Aber wie ist das im Herzen der Wüste, wo Sie ja unterwegs sind, etwa im Niger?
Also ich wäre jetzt mal mit dem Weiße erst ganz vorsichtig, denn viele Tuaregs sind sogar hellhäutiger als ich, wenn ich braun bin. Zweitens müssen wir jetzt genau darüber reden, wo wir uns aufhalten. Also im Norden, im Niger, im Air-Gebirge, das wird so gut von den Einheimischen überwacht, da besteht keine Gefahr. Und natürlich würde ich nie in den ganzen Jahren, seit ich dort bin, irgendwo hinreisen, wo mir Freunde und Freundinnen aus einflussreichen Familien, die die Balance of Power aufrechterhalten, sagen, das geht nicht. Also da richte ich mich absolut nach den Ratschlägen. Aber dann habe ich zum Beispiel auch einen alten Freund, der ist jetzt Minister, war aber ein berühmter Rebellenführer, der dann sagt, Desiree, du musst da jetzt aber hin und Fotos machen. Und dann schickt er mir halt seinen Bodyguard. Dann habe ich Musa mit der Kalaschnikow neben mir und dann kriegen alle eh schon Schreck, wenn sie den sehen. Obwohl das ein ganz zarter, zauberhafter Mann ist. Und es gibt Gebiete, da gibt es keinen Grund, jetzt hinzureisen. Insofern, ich richte mich nach den Ratschlägen von Vertrauten dort. Denn Militär kann dich nicht schützen, das ist Quatsch. Im Gegenteil, das zieht sehr oft. Das kann dich schützen vor Banditen, die dich dann weiterverkaufen. Ja? Aber ansonsten in vielen Gebieten und Regionen sind die Soldaten nicht unbedingt das Beliebteste.
Das klingt schon so, als müsste man sich auskennen, um zu wissen, wem man sich anvertraut. Und da kommt Ihnen zugute, dass Sie sich seit 30 Jahren da aufhalten. Und die Einheimischen halten Ihre schützende Hand über Sie. Verstehe ich das richtig?
Ja, weil ich bin ja, als ich kam in den Niger, war Rebellion. Und in Kriegszeiten trennt sich die Spreu vom Weizen sehr schnell. Und wer sich in Kriegszeiten kennengelernt hat und man sieht dann, wie verhält sich der andere, gerät er in Panik oder kümmert er sich um die Kinder? Und ich bin Gott sei Dank der Typ, der sich wirklich um die Kinder kümmert. Und die Panik kommt dann alleine im stillen Kämmerlein irgendwann. Also ich bin, weiß Gott, nicht angstfrei und immer mutig. Aber ich weiß, dass ich in Gefahrensituationen sehr gut reagiere und mich wirklich auch um andere kümmern kann. Und das wird natürlich beobachtet. Und dadurch entsteht ein Vertrauen, das kannst du später gar nicht mehr herstellen. Das war einfach der Zeit geschuldet, dass ich während der Rebellion dort halt die ersten Jahre war. Und dadurch sind natürlich ganz enge Vertrauensverhältnisse entstanden. Und die ziehen sich dann durch die Sahara durch und es sind ja viele verwandt und so wird man dann rumgereicht auch fast.
Das heißt, auch in den ersten Jahren der Rebellion haben Sie keine brenzlige oder gefährliche Situation im Niger erlebt für sich?
Also das mag der Deutsche an sich dann vielleicht als gefährlich betrachten, aber ich erinnere mich noch, dass auf dem Markt von Agadez die Autos der UN geklaut wurden, die Geländewagen, und es wurde wild von Kalaschnikows in die Luft geschossen und ich lag neben einem alten Herrn im Sand, der mit Schwert bewaffnet war, und der guckte mich so an, der Alte, und sagte, können die nicht mal aufhören, mir tun die Knie weh.
Ihnen ist nie etwas passiert?
Nein. Ich habe aber wirklich auch viel vermieden. Also ich habe mich in viele Situationen einfach nicht begeben. Und wenn es hieß, nee, wir können da jetzt nicht hinreisen, weil, ja gut, dann geht's halt nicht.
In den letzten Jahren, spätestens seit dem Militärputsch in Mali 2012, ist die Region ja schwer gebeutelt von kriegerischen Unruhen, von islamistischem Terror, von Schmuggelbanden, Milizen, internationalen Konzernen, die Gold schürfen zum Beispiel. Was ist denn momentan die größte Bedrohung aus Ihrer Sicht für die Nomaden in der Sahara, die sich ja auf 5 Länder verteilen? Algerien, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad.
Die allergrößte Gefahr in all diesen Ländern ist, dass die Regierungen völlig korrupt sind. Intransparenz und Korruption, das ist die größte Gefahr für jeden Staat. Und das ist auch in diesen Staaten so. Und dass trotzdem von europäischer Seite her mit diesen Regierungen zusammengearbeitet wird, die weiß Gott nicht demokratisch gewählt werden, obwohl es immer behauptet wird. Und da auch sehr viel Geld investieren in angebliche Sicherheitsmaßnahmen, die natürlich in diversen Taschen landen, aber nicht bei der Armee, die sie dann eventuell bräuchte. Dann ist immer noch die Frage, inwieweit ist Gewalt die richtige Lösung. Aber wenn man über Jahre merkt, wie wir es jetzt in Mali merken, seit 2012, dass sich die Gewaltspirale immer weiter in die Höhe schraubt, je mehr Militär eingesetzt wird und auch die Terrorgruppen und kriminellen Gruppen immer gefährlicher werden, dann muss ich mir mal überlegen, ob ich nicht eventuell die Strategie ändern muss. Mhm. Das will aber die ehemalige Kolonialmacht Frankreich noch nicht.
Mhm. Sie legen immer wieder den Finger in die Wunde. Einerseits sprechen Sie die korrupten Machenschaften in der Zentralsahara an, aber auch die politischen und wirtschaftlichen Interessen, die wir Industrienationen verfolgen und auch die ehemaligen Kolonialmächte Frankreich. In den letzten Jahren beobachtet man einen riesigen Goldrausch, vor allem in Mauretanien. Sie haben das kürzlich in einem Artikel das gelbe Fieber in der FAZ ja auch stark angeprangert. Eine kämpferische Reportage war es. Setzen Sie sich, Frau von Trotha, da zwischen alle Stühle?
Nein, überhaupt nicht. Angeprangert würde ich gar nicht sagen. Ich habe sehr differenziert dargestellt, was da passiert. Also ich benenne Dinge mit Namen, ohne jetzt aber die volle Adresse sozusagen zu schreiben. Denn ich möchte nicht meine Freunde und Freundinnen in Gefahr bringen und ich möchte auch meine Visa nicht verlieren. Aber gerade diesen Artikel, den wir angesprochen haben, den hat ein guter Freund von mir auf Französisch übersetzt. Den hat in Mauretanien jetzt ein ehemaliger Innenminister gelesen, der war begeistert.
Hat es dann Folgen, dass man zum Beispiel den Goldabbau, der ja gefährlich ist für Mensch und Natur, verändert?
Also Mauretanien hat eben auch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und der Goldrausch verhindert gerade, dass diese Jugend unruhig wird, weil sie im Gold Arbeitsplätze finden. Das Land unter der neuen Regierung denkt aber dennoch darüber nach und es gibt sehr mutige Umweltaktivisten und vor allen Dingen Aktivistinnen, mit denen ich auch, sonst hätte ich da gar nicht hingekommen, eng zusammenarbeite. Und die verändern was. Ja, es braucht halt seine Zeit und die Menschen müssen lernen, die müssen sensibilisiert werden. Und natürlich ist es nicht schön, wenn jemand mit bis zu den Ellenbogen im Quecksilberbad, wie ich es ja fotografiert habe, steht. Und es ist nicht so, dass in Mauretanien es am heftigsten ist. Es hat im Sudan angefangen, da muss man wissen, dass die ganze Darfur-Krise wesentlich mit Gold zusammenhängt. Und dann zog der Goldrausch rüber in den Tschad, in den Niger, dann nach Mali und im Süden Algeriens. Da wird die Wüste überall durchwühlt wie ein Schweizer Käse und teilweise die Leute sind ja bis zu 100 Meter unter der Erde mit einfachsten Seilwinden. Das ist unglaublich. Und ich habe mich jetzt beworben um ein Stipendium von der Kulturstiftung. Ich würde gerne eine fotografische Arbeit zu den Goldsuchern machen und vielleicht klappt es ja.
Sie machen Fotos, Sie machen Filme, Sie schreiben Reportagen. Gibt es politische Ziele, die Sie quasi als Wahlafrikanerin oder Wahl-Sahara-Frau verfolgen?
Naja, ich bemühe mich, der Zivilgesellschaft eine Stimme zu verleihen und die ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken in all dem Desaster. Es wird ja dann plötzlich nur noch über Migranten gesprochen, die durch die Sahara gehen, aber keiner guckt, wer ist eigentlich die Bevölkerung, die da ist.
Sie haben ja sehr enge familiäre Bindungen, vor allem zu den Tuareg seit 30 Jahren. Welche Rolle spielen Sie bei den Nomaden der Tuareg?
Also Rolle, das ist jetzt übertrieben. Ich denke, die einzige Rolle, die man als Fremde dann doch spielen kann, ist, dass man Vertraute, die man hat, über die Landesgrenzen hinweg miteinander verbindet. Und ich merke, das, was wirklich bleibt, natürlich bleiben Bilder auch, aber was für die Menschen dort viel wichtiger ist, eben, dass man Netzwerke verbindet. Genauso wie ich ja rumgereicht werde. Ne? Also wenn ich irgendwo hinreise, das kenne ich ja auch von meiner Familie. Wir haben ja Cousins in Italien, in Amerika, überall. Diese alten Familien sind ja überall verwandt. Und da ist es in der Sahara natürlich genauso. Also das ist mir was sehr Vertrautes. Und da werde ich dann auch rumgereicht. Ja, wenn du da fährt dich jetzt der dann hin und dann holt dich der am Flughafen. Ja, okay, dann holt mich der ab. Ja, ja, und dann schläfst du da und da, bloß nicht im Hotel und so. Ja, so ist es.
Apropos Tuareg, die Menschen selber nennen sich ja nicht Tuareg. Das ist ein Name, den die arabischen Nachbarn ihnen gegeben haben. Sie nennen sie ja Kel Tamashek, auch in ihren Büchern.
Ja, die Tuareg, die nennen sich selber nicht Tuareg. Das kam Ibn Battuta, hat sie so genannt, der große afrikanische Gelehrte. Und eben arabischstämmige Nomaden, die es ja auch gibt, wie die Mauren zum Beispiel. Und man kann von diesem Wort je nach Betonung Tuareg ableiten, eben von Gott verstoßen. Und das finden die Betroffenen natürlich nicht sehr lustig. Und sie haben sich selber immer schon als freie Menschen Imajaran bezeichnet oder die Leute, die das Schwert tragen, Keltakuba, oder eben die Leute, die die Sprache sprechen. Die Sprache heißt Tamashek, also Keltamashek.
Scherzhaft werden Sie manchmal auch Hoffotografin der Sahara-Nomadinnen und Nomaden genannt. Wie kommen Sie zu diesem Ruf?
Ich fand es eigentlich immer doof, dass Europäer von den Nomaden Fotos machen, aber die ihre Fotos nicht kriegen. Und habe von Anfang an, als ich dann fotografierte, die ersten Jahre habe ich überhaupt nicht fotografiert. Ich brauchte erstmal eine ganze Zeit, um zu merken, wie die Menschen sind. Und ich will ja nicht den Fremden zeigen, sondern ich will ja eigentlich eher das Vertraute zeigen. Also wenn ich ein Porträt mache, ist es ja völlig wurscht, ob ein Deutscher, ein Italiener oder ein Touareg vor mir sitzt, weil es geht ja um den Menschen an sich. Und ich habe mir dann angewöhnt, immer überall Umschläge mit zurückzubringen und tatsächlich auch in Nomadenlagern nach Familien zu suchen oder rauszufinden, der Mohammed fährt dann bald zum Ahmed und der fährt zum Salim und so kommt das Foto dann an. Ne? Das dauert dann manchmal ein Jahr, aber es kommt. Und deshalb stehen jetzt oft gerade im Norden des Tschads, wenn die Kids mich sehen oder auch die Erwachsenen, stehen da Schlangen. Die rennen noch schnell in die Zelte, ziehen sich schön an und dann Foto, Madame.
Mir kommen die Menschen auf ihren Fotos ziemlich nah. Sie wirken natürlich, sie wirken würdevoll. Steckt da ganz viel Beziehung darin? Wie lange dauert so eine Aufnahme?
Sekunden. Und manchmal sind es auch Menschen, die habe ich gerade erst kennengelernt. Aber da entsteht ja eine Beziehung zwischen dir als Fotografen und der oder dem, der gerade fotografiert wird. Sonst wird es kein Bild. Also wenn dieses Gefühl nicht entsteht, wird es kein Bild. Und so entstehen doch sehr innige Bilder. Und manche, natürlich sind es Menschen, die ich sehr gut kenne. Aber das heißt nicht unbedingt, dass sie inniger sind.
Mhm. Es sind auf jeden Fall keine gestohlenen Bilder, wie man sie manchmal aus dem Tourismus oder auch aus der Ethnologie kennt. Das sind viele Begegnungen scheinbar auf Augenhöhe, weil die Kinder, Frauen, Männer direkt zu Ihnen kommen. Gelingt Ihnen das durch dieses lange Leben in der Region?
Ja, und einfach, weil ich Augenhöhe habe. Ich komme nicht auf die Idee, nicht auf Augenhöhe mit einem anderen Menschen zu stehen.
Also Sie sind sehr groß.
Ja, aber darum geht es ja nicht.
Dann gehen Sie in die Knie bei den Kindern?
Ja, klar.
Also um zu fotografieren?
Ja, ja, logisch. Und Augenhöhe hat ja auch mit einem Gefühl extrem zu tun. Ja? Und ich denke, ich bin mit jedem Menschen auf Augenhöhe um. Ob man sich nun mag oder nicht, ist was anderes. Das hat aber nichts mit dem Augenhöhe und dem Respekt gegenüber dem anderen zu tun, ne? Und die Würde des anderen zu wahren.
Wir haben derzeit eine neue Kolonialismusdebatte. In Kulturkreisen wird eben diskutiert, ob man Raubkunst aus den ehemaligen Kolonien wieder restituieren soll. Die Bundesregierung hat jetzt kürzlich bestimmt, dass die meisten der 1100 Benin-Bronzen wieder zurück sollen aus den deutschen Museen ins heutige Nigeria. Verfolgen Sie diese Debatte?
Ja, klar. Und ich finde es richtig, gerade dass die Kunstwerke, wo man relativ gut nachweisen kann, dass sie geraubt sind, dass sie zurückgehen. Und diese Argumentation, die können gar nicht die Museen dafür bauen, die stimmt einfach nicht. Und die ist eben nicht auf Augenhöhe.
Mhm. Kommen wir mal zu Ihren Anfängen. Begonnen hat ja die Sahara-Liebe 1991. Da waren Sie gerade mal 30 Jahre alt. Schicksalhafte Begegnung, könnte man vielleicht sagen, beim Dreh eines Road-Movies. Was hat Sie damals als 30-jährige Filmemacherin so an der Sahara gepackt mit Haut und Haar, dass Sie nicht mehr loslassen? Oder die Sahara lässt Sie vielleicht nicht mehr los?
Es war ein bisschen anders. Also das war ein Road-Movie von einem deutschen Regisseur, wo ich das Team evakuieren musste. Und habe in Agadez, auf der Reise, da bin ich in einer Nacht 8 Kilo dehydriert. Das ist dann schon ziemlich viel. Also das habe ich dann dem guten Freund von mir zu verdanken, der mich geohrfeigt hat und es geschafft hat, dass ich dann in Tamanrasset wirklich in ein Krankenhaus kam, wo ich einen Tropf gekriegt habe.
Sonst wären Sie heute nicht
vielleicht
hier.
Weiß ich nicht, wäre ich sehr glücklich gegangen. Also ist halt dann so, ne? Sollte aber noch nicht sein. Und dann habe ich das Team evakuiert und vorher passierte eben eine, das kann man wirklich ein bisschen schicksalshaft nehmen, dann die ganze Stadt Agadez wollte meine Stoppuhr haben und es gab einen schielenden jungen Hamilla, der wirklich die Augen standen völlig quer. Und dem habe ich nun meine Stoppuhr geschenkt und dessen Großvater war dieser berühmte Mohammed Komama, der Silberschmied, der auch im Museum in der Hauptstadt ausgestellt ist. Und der sagte dann, ja, aber wenn du dem die Stoppuhr gibst, dann geht die Batterie kaputt. Gib mal deine Adresse her, dass ich dir schreiben kann, wenn die Batterie kaputt ist, dass du mir eine neue schickst für den Neffen. Okay. Und dann kam aber Monate später bei mir in Deutschland ein Schmuckpaket an. Voller Silberschmuck. Und ich dachte mir, das können ja jetzt nicht ganz Geschenke sein. Ohne Preise, ohne irgendwas. Die Rebellion hatte begonnen im Niger. Es kamen keine Touristen mehr. Da habe ich so ein bisschen mitgedacht. Dachte, ja, die wollen jetzt wahrscheinlich, dass ich den Schmuck verkaufe. Irgendwann klappte dann auch mal eine Telefonverbindung. Ja, und dann mussten plötzlich in Deutschland sogar Tatortkommissarinnen Tuareg-Schmuck tragen, weil damals arbeitete ich ja noch beim Film. Der gesamte deutsche Adel wurde von Gold auf Silberschmuck verpflichtet. Und ich habe mein Leben als Tuareg-Schmuckhändlerin irgendwie begonnen. Also wenn du beim Film arbeitest, kannst du ja locker mal 3 Monate weg sein, weil alle denken, du bist auf einer anderen Produktion. Und bin dann mit Bekannten via Peugeots, die wir in den Niger gebracht haben, in die Wüste gefahren und habe auch so das Geld runtergebracht. Deshalb war ich während der Rebellionszeit auch dort. Und so ist halt eine enge Freundschaft entstanden.
Also es war nicht so sehr die Sahara, sondern es war die Freundschaft zu den Tuareg, zu den Keltamaschek.
Immer Menschen. Also es sind immer Menschen. Es ist eigentlich auch völlig egal, ob das Tuareg sind. Es sind immer Menschen, die mich faszinieren. Und Landschaften natürlich auch. Aber damals, das kam später mit den Landschaften, weil die ganz großen Wüstenlandschaften kannte ich ja noch nicht. Und das ging ja auch nicht wegen der Rebellion. Und dann passierte aber, dass ich mein erstes Buch schrieb. Und darauf schrieb mir ein reizender Tuareg, der heute ein sehr guter Freund von mir ist, er wäre fasziniert, wie tief ich in seine Kultur eingestiegen wäre und eben mit Respekt und Augenhöhe und den Menschen ihre Würde gelassen hätte. Und er würde mich gerne in den Süden Algeriens einladen, denn da gäbe es Unterschiede und es wäre ja auch sicherer mit dem Reisen und da könnte ich auch mal die großartigen Landschaften sehen in der Sahara. Und so kam es dann.
Sie sprechen Ihr erstes Buch an, 1998, Die Enkel der Echse, eine Hommage an die Schmiedefamilie aus Agadez im Niger, einem der ärmsten Länder der Welt. Die Familie hat Sie ja quasi adoptiert, wenn ich das richtig verstehe, eine Art Zweitfamilie?
Das wäre jetzt, also da habe ich inzwischen ziemlich eine ganze Sammlung an Zweitfamilien, ehrlich gesagt, auch aus den verschiedensten Ständen. Also ich war natürlich auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor durch den Schmuckverkauf und dadurch, dass ich immer geschafft habe, dieses Geld auch wirklich zu bringen und auch, dass wir so die ersten, wie kann man Geld besser investieren, ist es schlau, Grundstücke zu kaufen. Und sie haben mir ein Haus gebaut tatsächlich und es war sehr mühsam, die dann zu überzeugen, dass ich das abbezahle, was dann aber doch gelungen ist. Und es wird aber die älteste Tochter meines sogenannten Schmiedebruders, die wird es erben. Also insofern bleibt es dann auch in einer Hand dort unten.
Die Enkel der Echse, das geht auf eine Legende zurück. Und
ja, genau.
Woher kommt der Titel?
Es gibt eine Legende über die Entstehung der Tuareg-Schmiede, die wäre jetzt aber zu lange, um sie auszubrechen. Da sollten die Menschen dann das Buch lesen, natürlich. Mhm. Und daher kommt es, und das fand ich einen sehr schönen poetischen Titel auch.
Ja, die Schmiede spielen ja wohl eine besondere Rolle bei den Keltamaschek, sind ein bisschen außerhalb der traditionellen Hierarchie. Sowohl gefürchtet als auch verachtet und es werden ihnen magische Kräfte nachgesagt. Haben Sie, Frau von Trotha, da von dieser Magie etwas mitbekommen?
Vorsicht, also die Schmiede generell bei allen Sahara-Nomaden haben diese Rolle und sie haben ja gefürchtet, verachtet, aber auch geachtet, denn sie haben ja auch Spitzel- und Diplomatentätigkeiten ausgeübt in der Vergangenheit. Also alles, sagen wir mal, was gegen die Bella Figura des adligen Mannes oder der adligen Frau, was nicht vereinbar ist mit der Bella Figura, mit dem strengen Protokoll im Miteinander, das dürfen die Schmiede. Die dürfen das strenge Protokoll übertreten.
Und die Magie spielt eine Rolle?
Also ich bin sowas von auf dem Boden geerdet, dass also es werden immer Zeremonien abgehalten zum Schutz und die funktionieren und ich habe auch ein Amulett gegen Zöllner, weil damals musste ich ja immer diesen Silberschmuck importieren und das wäre sogar erlaubt gewesen nach Deutschland, aber da hätte man so ein Dokument gebraucht, was sehr schwierig zu kriegen war und deshalb habe ich ihn lieber geschmuggelt damals. Und dieses Amulett soll verhindern, dass die Zöllner mich sehen mit dem Schmuck und das hat gewirkt, ja. Es ist genauso wie mein Kamel hat ein Amulett gegen Diebe und der Sattel hat ein Amulett dagegen, dass er bricht. Das ist Volksglauben dort und den respektiere ich.
Sie sind jetzt schon so viele Jahre bei den Tuareg, bei den Keltamaschek. Wie viel haben Sie von ihnen auch schon aufgenommen an Kultur? Wie viel haben Sie verinnerlicht? Können Sie Kamelrennen mitmachen?
Ja, kann ich. Ich habe ein eigenes Rennkamel und kann tatsächlich auch ganz gut galoppieren. Aber natürlich bei offiziellen Rennen, das gehört sich nicht, da reite ich nicht mit. Aber wenn eine Hochzeit ist und die Männer preschen los und dann tut man der Frau aus einem Teil der Familie den Kopfschal wegreißen und dann beginnt eine wilde Jagd, da habe ich schon oft mitgemacht und das macht rasend Spaß. Oder wir haben interne kleine Rennen gemacht, da bin ich immerhin mal Dritter geworden, da war ich doch sehr stolz drauf.
Ist das nicht sehr schwer? Die Tuareg-Sattel sind ja sehr hart aus massivem Holz.
Das ist wie Fliegen, ja, und man darf nicht drüber nachdenken. Also ich habe einmal drüber nachgedacht, da hat es mich auch ordentlich derbröselt, aber das war dann halt ein bisschen Rückenauer und 3 Tage ein bisschen krumm gehen und dann war's das wieder, ne? Ich bin eine alte Pferdetante und meine Maman war so schlau, mich Judo lernen zu lassen, damit ich mich abrollen kann wie eine Katze und das tue ich immer noch.
Können Sie auch die Sprache der Keltamaschek und die Schrift? Die haben ja eine eigene Schrift, das
Tifinagh. Also die Buchstaben beherrsche ich tatsächlich und die Sprache rudimentär.
Manchmal, weil Sie so nah sind den Familien, speziell in Agadez, wo Sie ja ein Haus haben im Niger, da werden Sie manchmal auch als Zweitfrau eines Tuareg-Nachbarn angesehen. Dann gibt es viel Gelächter. Wäre das denn so abwegig?
Völlig abwegig. Völlig abwegig.
Warum?
Also weil der Gedanke als Künstlerin und als Mensch, dem die Freiheit wichtiger ist als die Sicherheit, musst du auch gewisse Kompromisse im Leben eingehen. Und dazu gehört bei mir eine ziemlich klare Entscheidung der Nichtheirat zum Beispiel eines Tuareg. Denn bei den Tuareg heißt Heirat, dass du Kinder kriegst. Und das ist einfach eine Verantwortung. Also die europäische Liebesheirat, diese ganze Romantik, vergiss es. Die gibt's auch, aber man heiratet, um Kinder zu kriegen, ja. Und das ist doch auch eine sehr klassische Rolle dort noch. Und ich finde es schon schwierig genug, in Europa eine Beziehung auf Augenhöhe, eine schöne Liebesbeziehung zu haben. Mit einer anderen Kultur ist es richtig schwer. Und dann noch mit einem anderen Stand, das geht gar nicht.
Bikulturelle Ehen sind ja gar nicht so selten. Haben Sie die im Niger auch erlebt?
Ja, und fast alle sind schiefgegangen. Ich kenne 2 Ehen, die gut gehen.
Woran liegt das dann?
An der Verschiedenartigkeit, vor allen Dingen an Standesunterschieden tatsächlich und weniger, glaube ich, oft sogar an kulturellen Eigenheiten.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit Desiree von Trotha, Wüstenfotografin, Filmemacherin und Buchautorin. Stichwort Familie. Sie entstammen ja einem Adelsgeschlecht aus Sachsen, das unter anderem viele preußische Offiziere hervorgebracht hat. Bei Wikipedia habe ich 32 Persönlichkeiten mit dem Namen von Trotha gefunden. Angefangen mit einem Ritter und einem Bischof im Mittelalter. Auch der frühere Kultusminister in Baden-Württemberg zählt zu Ihrer Adelsfamilie. Sie tauchen als einzige Frau auf dieser langen Liste auf. Wie stehen Sie zu Ihrer adligen Herkunft?
Ich bin einfach da reingeboren und stehe zu meiner Familie. Also da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Was soll ich mir? Das ist ja auch müßig. Ich kann mir ja nicht aussuchen, wo ich hingeboren werde.
Sie haben eine große Familie, haben Sie erwähnt.
Ja, wir, die Trothas, treffen sich auch alle 2 Jahre, wie die meisten adligen Familien, haben einen richtigen Verein und haben Familientag, was sehr schön ist, weil man dann auch die ganz entfernten Cousins und Cousinen wieder sieht, weil man die Kinder kennenlernt, die in die Familie reinwachsen. Und natürlich gibt's Zweige, mit denen man mehr Sympathien hat, und dann gibt's Zweige, mit denen man keine hat, und dann gibt's auch das eine oder andere Stinktier oder dafür aber auch die eine oder andere Lieblingscousine und den Lieblingscousin, wie das halt in so großen Clans ist.
Ein berühmter Ahne ist Lothar von Trotha, hauptverantwortlich für den Völkermord an den Herero und Nama im Südwesten Afrikas, heute Namibia. Wie geht Ihre Familie, wie gehen Sie damit persönlich um?
Also die Familie hat auf Druck hauptsächlich meiner Generation, wobei ich da nicht federführend war, also das war eine ganze Reihe von Trothas, eine sehr persönliche Wiedergutmachung eingeleitet mit den Nama und den Hereros. Und man hat sich gegenseitig besucht und an den Gräbern wurde gebetet und da besteht Kontakt und soweit es im Rahmen der Familie möglich ist, wir sind keine reiche Familie, aber wird eine kleine Schule mit unterstützt. Und es besteht ein Hin und Her, was unserer Generation sehr wichtig war. Und was noch dazu kommt, die Tagebücher vom Lothar sind für Wissenschaftler inzwischen freigegeben und die Familie selber hat einen Wissenschaftler drangesetzt, weil es ging gar nicht darum, der wurde ja im Kaiserreich dorthin geschickt und der deutsche Staat ist ja auch der Rechtsnachfolger, denn der Ast von Lothar von Trotha ist mit seinem Tod abgestorben. Also ich bin mit dem auch ganz weit verwandt, ne? Aber er trägt eben meinen Namen.
Ist Ihr Engagement in Nordafrika, in der Sahara, eine persönliche Art vielleicht von Wiedergutmachung für die Verbrechen von Lothar von Trotha?
Also das kann man nicht wiedergutmachen, die sind geschehen. Und Nein, überhaupt nicht. Mein Engagement hat nichts mit Lothar von Trotha zu tun. Aber ich bin mir dessen sehr bewusst, was er gemacht hat natürlich und habe sicherlich auch im Umgang mit fremden Kulturen durch dessen Verbrechen viel gelernt. So würde ich das deuten. Aber Wiedergutmachung, wie soll man was wiedergutmachen, was in einer ganz anderen Region passiert ist? Und die Generation, die lebt ja gar nicht mehr, der es passiert ist. Da wird es schwierig.
Welche Rolle spielt denn Ihre adlige Herkunft in der Sahara? Hat es da überhaupt eine Bedeutung oder gibt es Parallelen in der Gesellschaft der Tuareg?
Also nicht nur bei den Tuaregs, sondern bei den ganzen nomadischen Gesellschaften, aber auch die sesshaften Gesellschaften sind eigentlich nach wie vor in Ständesystemen aufgebaut. Und da richtet sich natürlich immer alles nach dem höchsten Stand. Und das ist entweder der kriegerische Adel oder der religiöse Adel. Und insofern spielt das schon eine Rolle, weil man doch gewisse Werte und Protokolle erstaunlicherweise über weite Ländergrenzen hinweg teilt. Und weil es natürlich dort auch gebildete Leute gibt, die im Netz mal kurz nachschauen, wer sind denn die Trothas und dann rauskriegen, die sind ja genauso alt wie wir. Und das Bild des Nomaden mit seinem Kamel in der Sahara, das verschwindet ja immer mehr.
Es gibt ja auch das Wort von den Toyota-Nomaden, dass die eher mit dem Geländewagen unterwegs sind.
Ja klar, das erspart ja auch viel Zeit und natürlich findet der junge Tuareg entweder das Motorrad oder den Geländewagen schicker als das olle Kamel. Im Tschad gibt es noch Salzkarawanen, die Natronkarawanen, die in den Süden gehen. Aber das ist natürlich eine super harte Arbeit, die so ein schicker Jugendlicher, der sich auch ein bisschen auf Facebook und Instagram umtut, nicht unbedingt machen will.
Sie haben bedeutsame Vorfahren, Sie haben bedeutsame Freunde. Und es gibt ja legendäre Wüstenabenteurerinnen vor Ihnen, wie Isabelle Eberhard aus der Schweiz, die vor mehr als 100 Jahren Algerien bereist hat, in Männerkleidung, oder die Engländerin Gertrude Bell. Inspirieren Sie diese Schriftstellerinnen? Treten Sie in ihre Fußstapfen?
Isabelle Eberhard, deren Bücher haben mich gefangen gehalten. Also die fand ich einfach sehr spannend. Die habe ich allerdings auch erst gelesen, als ich schon länger selber in der Wüste unterwegs war. Bell bedeutet mir jetzt nicht so viel. Die ist ja eher im arabischeren und anglophonen Raum anzusiedeln. Isabelle Eberhards Grab in Ain Sefra habe ich besucht, einfach auch, weil das im Süden Algeriens eine Figur ist, die tatsächlich auch bekannt ist dort, ne, über die man redet. Und dann ist es schon sehr gut, wenn man aus einer europäischen Kultur kommt, wenn man die dann auch kennt und sich drum kümmert. Ich würde mich aber überhaupt nicht als Abenteurerin bezeichnen.
Sondern?
Das ist mein Beruf, Filme zu machen und Kunst, Ausstellungen. Und das ist kein Abenteuer, das ist mein tägliches Leben.
Aber müssten Sie dafür ein halbes Jahr in der Sahara leben, jedes Jahr?
Würde ich sonst so gut vernetzt sein? Ganz garantiert nicht. Und die Menschen rechnen das sehr hoch an, wenn du auch mal 3 Monate mit dem Kamel unterwegs warst oder in den Nomadenlagern bist. Sonst verstehst du auch nicht, worum es geht. Und du verstehst auch die Struktur von Familien nicht. Und also, das ist mir auch wichtig. Da geht es dann ja um echten Dialog. Und der gelingt mir in den letzten Jahren eben durch diese engen Vertrauensverhältnisse, weil man sich familiär definiert. Das ist natürlich auch sehr geschickt, dass die immer sagen, du bist Teil der Familie, dann bist du nicht mehr Gast. Dann kann ich auch in die Küche gehen und einen Teller abwaschen zum Beispiel. Ja?
So gelingt es Ihnen, den Menschen in der Sahara nahe zu kommen. Das kann man zum Beispiel in Ihrem Dokumentarfilm sehr schön sehen. Woodstock in Timbuktu von 2011, gedreht in dieser alten Stadt Malis. Ein Musikfilm über ein außergewöhnliches Festival, das sozusagen mitten im Sand stattgefunden hat. Mit vielen Musikerinnen und Musikern, die für ihr Volk kämpfen. Aber eben nicht mit der Kalaschnikow, sondern mit der E-Gitarre. So kommt das in dem Film rüber. Das ist ja nicht mehr möglich seit dem Bürgerkrieg in Mali. Wo sind die ganzen Musikerinnen und Musiker? Sind die alle im Exil? Gibt es das Sahara-Festival irgendwo anders?
Es gibt die Karawane des Friedens. Das Festival hat sich eben unter ihrem Leiter Mani Ansar organisiert. Die geben Konzerte weltweit, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. In Mali immer noch. Also das Festival kämpft nach wie vor für Kulturverständigung und Frieden. Und ich nutze ja dieses Festival, um vom Festival in dem Film ausgehend in die verschiedenen Problematiken reinzugehen und dummerweise auch im Prinzip anzukündigen, was passieren wird. Es war auch für einen Außenstehenden vermutlich einfacher abzusehen, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Die Terroristen sind ja seit der großen Geiselnahme 2003 in die Region eingezogen. Und der Staat und auch Frankreich jetzt in Anführungszeichen hat nichts dagegen unternommen, eine ganz große Weile. Und erst als die Kacke am Dampfen war, ist jetzt ein bisschen unfein, aber so war es, ist ja die Intervention von außen gekommen. Und das hing natürlich auch mit den ganzen Migrationsgeschichten extrem zusammen. Das darf man nicht vergessen, das ist ja auch immer ein großes Thema noch.
Sehr viele Menschen sind auf der Flucht innerhalb des Kontinents. Das vergisst man ja oft. Die meisten sind ja innerhalb Afrikas auf der Flucht im Exil. Auch jetzt zum Teil eben diese Musiker, Musikerinnen und ihre Freunde.
Ja, und man muss sich mal vorstellen, im Niger, im Südosten, kommen auf einen nigerischen Einwohner 5 bis 6 Flüchtlinge. Das möchte ich mal hier in Deutschland sehen, was dann los ist. Und die heißen die immer noch willkommen und sind eins der ärmsten Länder der Welt.
Wie klappt das in den Lagern?
Die kommen ja nicht nur in Lager, die überschwemmen ja ganze Dörfer etc. Die Menschen vor Ort sagen einfach, das sind irgendwie Verwandte. Auch zur malischen Grenze hin, da habe ich eine große Ausstellung auch im Flüchtlingslager gemacht, mit malischen Flüchtlingen und fotografiert. Und dort leistet zum Beispiel der Deutsche Arbeiter-Samariter-Bund mit einer französischstämmigen Direktorin, die mit einem Tuareg verheiratet ist, grandiose Arbeit, um das Einvernehmen zwischen Flüchtlingen und Lokalbevölkerung zu garantieren. Und dort habe ich auch im Flüchtlingslager und auch mit der Lokalbevölkerung mit beiden Teilen eine große Ausstellung gemacht zum Weltflüchtlingstag 2017, obwohl die Region wirklich nur mit Eskorte befahren werden dürfte und die war tatsächlich relativ gefährlich. Und da wird tolle Arbeit geleistet. Und da sind sogar wir Deutschen dann mal mit vorne dran. Also wo ich einfach nur sagen kann, Chapeau.
Auf der anderen Seite gibt es einen Vormarsch des radikalen Islam, Stichwort Dschihadisten, die einen sogenannten Gottesstaat einrichten wollen. Wie groß ist da die Spannung? Die Tuareg sind ja auch islamisiert, aber gehören eher einem gemäßigten Sahara-Islam an.
Also die Tuareg würden sich nicht als islamisiert bezeichnen, die würden sagen, wir sind Muslime. Und zwar überzeugte Muslime, die einem sehr toleranten, auf dem Sufismus basierenden, sehr weltoffenen Sahara-Islam angehören, mit sehr viel Humor. Das merkt man daran, dass die Tuareg sehr alt erst nach Mekka fahren, weil danach darf man ja keine Fehler mehr machen. Und die Frauen sind ja so schön, da können ja immer noch Fehler passieren. Also deshalb hat man eigentlich lauter Methusalems bei den Tuareg, die dann nach Mekka fahren. Ne? Zum Beispiel im Tuareg-Gebiet ist es tatsächlich im Moment der saharische Arm der Al-Qaida und Milizen des IS, die gegeneinander kämpfen und um Einfluss ringen.
Die Sahara, ein riesiges Gebiet, 5000 mal 2000 Kilometer groß, einen großen Teil haben sie bereist. Für viele Menschen hier in Europa ist es einerseits faszinierend, andererseits macht dieser Raum Angst aus politischen Gründen, aber auch wegen der Kalkheit. Viele halten es auch für monoton, für langweilig, abschreckend. Was ist das vorherrschende Lebensgefühl für Sie in der Sahara?
Also in der Sahara ist der Mensch eben ganz klein. Und wird auf sich selber zurückgeworfen. Alles, was man dort vergessen hat und nicht hat, das gibt's nicht. Supermarkt ist nicht. Also musst du eigentlich sehr gut vorausplanen etc., wenn du in die Wüste gehst. Und die Wüste ist entweder ja oder nein. Da gibt's eben kein Vielleicht.
Also so ein bisschen Sahara mögen geht nicht?
Nee. Also die Menschen, die Sahara nicht mögen, die kriegen eigentlich spätestens am dritten Tag einen Koller und fangen dann plötzlich an, alle Fliegen zu töten. Weil du wirst auf dich selber, du hörst dich atmen. Es ist so ruhig, dass du den Atem der Erde hörst, sage ich immer. Ja? Also du merkst plötzlich, du bist ein kleiner Pups in der Landschaft und nicht mehr. Und du kannst ja auch, heute sieht es bei mir anders aus, aber zu Beginn, du kannst ja auch nicht. Du kannst keine Spuren lesen, du kannst kein Wasser finden. Womöglich als Europäer findest du noch nicht mal die richtigen Himmelsrichtungen. Du weißt nicht, wie alt eine Spur ist. Ja? Also du bist dann wirklich, musst dich verlassen auf die Menschen, mit denen du bist. Und das heißt tiefstes Vertrauen, weil da vertraust du ihnen wirklich in ungewohnter Weise dein Leben an. Das tust du auch bei einem ICE-Lokführer, aber das sind wir gewohnt. Oder bei jedem Piloten tun wir es, ja. Aber in der Sahara wird es einfach völlig klar.
Würden Sie heute einen Koller kriegen, wenn Sie nicht mehr in die Sahara reisen könnten?
Nein, ich habe so ein Glück im Leben, im Gegensatz zu so vielen saharischen Freunden, das fände ich unangemessen und unanständig fast. Diese Egoismen, nein, das geht gar nicht. Und ich meine, dass die Sahara eintönig ist, dann sollen die Menschen in die Ausstellung kommen, weil dann werden sie sehen, dass es doch vielleicht ganz anders aussieht und Monument Valley in Amerika ein Klacks dagegen ist.
Ausstellung ist das richtige Stichwort, denn im Stadthaus Ulm wird es jetzt im Frühsommer eine Werkausstellung von Ihnen geben, die wegen Corona aktuell verschoben werden musste, mit dem Titel schlicht Sahara. Worauf legen Sie da den Fokus, Frau von Trotha? Auf die Menschen, auf die Landschaft, auf die politische Umwälzung?
Also ich würde sagen, in erster Linie auf die Menschen und natürlich zur Einführung auch. Man wird erst durch die Landschaft geführt werden, wie ich beschlossen habe. Politische Risse und Brüche, die wird man in den Titeln herausspüren. Und es gibt so Begleitblätter zur Ausstellung, da kann man ein bisschen was dazu lesen. Aber die zeige ich sehr diskret. Also meine Bilder müssen einmal auch funktionieren ohne jede Unterschrift. Und mir ist es immer wichtig, dass ein Bild ein ganz kleines Geheimnis noch wahrt.
Sie machen auch Tierporträts, finde ich, so einfühlsam, als wären es Menschen, die Sie porträtieren, etwa von den Kamelen. Lieben Sie die Wüstenschiffe?
Ja, ich habe ja mein eigenes Kamel auch und da ist eigentlich was sehr Lustiges passiert. Ein Sammler von mir, der Anwalt ist, hat diese Serie große Kamelköpfe, die eben entweder von rechts nach links oder von links nach rechts gucken, gekauft. Diese Kamele hängen in dem Zimmer, wo seine Mandanten sind und dann drehte sich eine Dame um und sagte, und welches Kamel bin ich?
Es hat was Heiteres mit den Kamelen, die schauen ja ein bisschen arrogant, heißt es.
Ja, das interpretieren natürlich wir Menschen da rein. Ne? Es wirkt sehr arrogant und Kamele sind schon an den Menschen gebunden, aber sehr lässig.
Ich empfinde einen Widerspruch bei diesen wirklich poetischen, wunderbar atmosphärischen Bildern und dem, was Sie erzählen von der politischen Situation. Auch in dem jüngsten Bildband, also immerhin von 2015, im Auge der Zeit, da möchte man am liebsten dabei sein, ganz nah, und zugleich gibt es bittere Worte. Sie zitieren da einen Tamaschek aus Mali, der im Exil in Mauretanien ist. Die Hoffnung liegt in der Verzweiflung. Wie ist das zu verstehen?
Ja, das stimmt ja auch. Also es geht so schlecht und so dermaßen bergab und seit 2015 ist der Berg nochmal gewaltig nach unten gerutscht, dass es wahrscheinlich erst, wenn es allen richtig schlecht geht, wieder aufwärts gehen wird. Also das ist, es ist zum Verzweifeln, ja, aber es bleibt ja immer die Hoffnung.
Oder liegt unter der Verzweiflung die Hoffnung vielleicht analog jetzt auch in der Corona-Frustration in Deutschland?
Vermutlich ja. Also ich habe die Corona-Frustration ja nicht. Also als Künstlerin und jemand, der schreibt, bin ich sehr gewohnt, alleine mit mir zu sein. Außerdem haben wir herrliche Spaziergänge draußen mit Abstand, sogar Winterpicknicks, weil ich dieses Jahr zum ersten Mal im Winter da war und beschlossen habe, mir ist nicht kalt, ich ziehe mir halt alles an, was ich habe.
Also zum ersten Mal im Winter in Deutschland?
Seit 30 Jahren.
Sonst waren Sie im Winter immer in der Sahara im Niger?
Im Niger, ja. Da würde ich mich nie beschweren, weil da liegt ja eine große Chance. Also ich habe alte Freundschaften wieder aufgefrischt, herrlich letztendlich, trotz aller Dramatik. Natürlich ist es dramatisch, wenn Leute sterben. Natürlich ist es dramatisch, was die Ärzte erleben, etc., etc. Aber natürlich sehe ich es immer noch im Vergleich mit Kriegsdramatik. So ist es halt. Es ist Teil meines Lebens.
Sie werden dieses Jahr 60, Frau von Trotha, und pendeln Ihr halbes Leben zwischen München und Agadez im Niger hin und her, zwischen Deutschland und der Sahara. Welchen Preis bezahlen Sie dafür? Gibt es eine gewisse Zerrissenheit in Ihnen?
Nee, wo ich mein Tuch hinlege, da bin ich. Und wenn ich bei Ihnen zum Beispiel zu Gast wäre und mein Tuch ins Gästezimmer lege, dann gehört es jetzt mir, solange ich da bin. Nee, ich wünsche mir auch nicht, wenn ich da bin, dort zu sein und umgekehrt.
Es gibt auch keine Sehnsucht, wenn Sie in Deutschland sind, nach der Sahara oder umgekehrt?
Nee, ich finde es dann herrlich in Deutschland, dass man dann ins Theater gehen kann, Bibliotheken, in eine Bar gehen kann.
Also wenn Corona mal vorbei ist?
Ja, aber trotzdem war ja auch immer noch München mit seinem herrlichen englischen Garten. Den kann ich jetzt in- und auswendig, war großartig.
Wann geht Ihr nächster Flieger in die Sahara?
Ich komme gerade zurück erstmal. Und jetzt möchte ich dann vollständig geimpft sein. Und dann werde ich nach Mali vermutlich müssen.
Müssen?
Ja, beruflich.
Was machen Sie in Mali?
Recherchieren für einen neuen Film.
Darf man den Titel wissen oder das Thema?
Es wird um Exil gehen. Es geht um die ganze Sahara und die Entwicklung. Also es ist eigentlich mit dem ersten Film eine Trilogie geplant. Und das Thema läuft ja auch, wie man leider sieht, nicht weg. Aber ich recherchiere immer gründlich, dass wir eigentlich immer startbereit sind.
Da wird es ja sehr heiß im Sommer, wenn Sie da nach Mali fliegen.
Die heißesten Monate waren jetzt im April. Im Sommer, dann im Juli, August, da ist dann ja schon wieder Regenzeit eventuell. Ich meine, wenn es heiß ist, ist halt heiß.
Dann bleiben Sie drin mit der Klimaanlage.
Ja, in der Wüste bleibe ich drin mit der Klimaanlage. Nein, da hat es dann halt 50 Grad und man schwitzt.